Grüner Einwurf, der Podcast über Nachhaltigkeit im Sport.
Willkommen zu einer weiteren Folge Grüner Einwurf. Heute im Gespräch bei mir Tanja Ferkau von der Firma Impact. Sie ist aber auch nicht nur für ihre Firma Impact tätig, sondern auch im Rahmen der DFL, beziehungsweise sie ist für die DFL tätig. Erklär mir doch mal, Tanja, was du denn genau mit der DFL zu tun hast erstmal. Und du kannst auch gerne beschreiben, was deine allgemeine Tätigkeit eigentlich angeht.
Das mache ich total gerne. Ja, vielleicht nochmal vorab, wir sind nicht so richtig eine Firma, sondern eher eine Plattform, eine gemeinnützige Plattform, gegründet so ein bisschen aus dem Bedarf, dass Nachhaltigkeit ja ein sehr komplexes Thema ist, was den Zusammenschluss vieler unterschiedlicher Stakeholder benötigt, die an einem Strang ziehen und sich selber als Teil der Lösung und nicht länger als Teil des Problems sehen. Zwischen solchen Stakeholdern, also Corporates, Stiftungen, NGOs und Social Business vermitteln wir und in Teilen beraten wir die auch. Und in dieser Rolle als jemand, der, glaube ich, mit sehr vielen unterschiedlichen Stakeholdern sprechen und vielleicht auch vermitteln kann, sind wir damals in die Taskforce Zukunft Profifußball berufen worden, die ja aufgesetzt wurde im, oh Gott, das ist ja schon ganz schön lange her, das war ja schon im Herbst vor anderthalb Jahren. Und ja, aus diesem Prozess, wo ich mich noch daran erinnern kann, dass ich gesagt habe, lieber Herr Seifert, ich möchte nur Teil dieser Taskforce werden. Also es ehrt mich natürlich, dass Sie mich fragen, aber ich möchte nur Teil dieser Taskforce werden, wenn daraus auch wirklich etwas geschieht und es kein Papiertiger bleibt. Diesem Wunsch ist er dann tatsächlich nachgekommen, weil er, glaube ich, am Ende des Taskforce-Prozesses auch gesehen hat, dass man jetzt ganz viele Chancen auf dem Tisch hat und dass man die eigentlich gut verwandeln kann, wenn man den Profifußball zukunftssicher aufstellen möchte. Und das, was wir jetzt tatsächlich tun, ist diesen Nachhaltigkeitsprozess mit umzusetzen und mitzusteuern und einen Standard zu entwickeln, der lizenzierungsrelevant ist und an den sich tatsächlich alle 36 Clubs halten, aber gleichzeitig auch orientieren können. Und insofern ist das ein, finde ich, wirklich sehr, sehr schönes und auch sehr, sage ich mal, branchenprägendes Thema, was im Moment gerade die DFL auch, finde ich, in eine sehr besondere Position bringt, nämlich mit Haltung voranzugehen und nicht wie in so vielen anderen Branchen hinterherzulaufen, weil man eigentlich beim Thema zu spät dran ist.
Ja, wir haben ja in den letzten Wochen und auch Monaten schon gemerkt, wie wichtig ja jetzt auch Haltung im Sport immer mehr wird, auch schon geworden ist, aber immer auch immer mehr wird. Die DFL zeigt ja mit dieser Maßnahme, auch mit der Taskforce Zukunft Profifußball, die ja im Rahmen ja von Corona entstanden ist, auch in gewissermaßen, ja, sie zeigt eine gewisse Haltung, die es jetzt auch einfach auch braucht. Wie war es denn da für dich generell? Wie lief denn der Austausch da auch mit den Vereinen? Wie muss man sich das vorstellen? Wenn da jemand von außen kommt, ist es dann erstmal fremdeln die Vereine damit oder findest du da Ansätze, die da gut sind? Ist der Austausch da sehr fruchtbar auf jeden Fall?
Also vielleicht einmal nochmal auf die Taskforce bezogen. Da waren es ja tatsächlich Stakeholder und ganz unterschiedliche Personen aus ganz vielen verschiedenen Bereichen. Es war sehr, sehr divers besetzt. Von daher, sage ich mal, fiel da eine gemeinnützige Plattform nicht so sehr auf wie später im Prozess. Also in der Taskforce habe ich die Zusammenarbeit als sehr, sehr kollegial, sehr ergebnisorientiert empfunden, weil es wirklich alles Menschen waren, die sich sehr hinter diesem Zukunftsthema versammeln konnten und die sehr engagiert und manchmal natürlich auch hitzig, aber primär ergebnisorientiert und sehr engagiert mit den unterschiedlichen Facetten von Zukunftssicherheit für den Profifußball beschäftigt haben. In den Clubs, und wir haben ja viele Clubs auch besucht und sind ja tatsächlich durch die Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit auch in sehr engem Austausch mit vielen Clubs, würde ich sagen, ist es, glaube ich, wirklich zweigeteilt. Ich glaube, auf der einen Seite gibt es ganz, ganz viele Clubs, die schon relativ weit sind im Bereich Nachhaltigkeit und die sich total freuen, dass so ein Prozess angestoßen wird und dass es auch nochmal, sage ich mal, Incentivierungsmöglichkeiten gibt für besonders viel Engagement, dass es aber auch tatsächlich an vielen Stellen Leitplanken gibt, die man vielleicht vorher nicht hatte, weil man das Thema sehr groß und sehr komplex fand. Das sind sozusagen diejenigen, wo wir durch eine sehr offene Tür gelaufen sind. Und dann gab es aber natürlich auch Clubs, die am Anfang durchaus reserviert waren, die wir aber im persönlichen Gespräch, also wir haben ja nicht mit allen gesprochen, aber 12 Clubs sind ja auch besucht worden, die wir dann im persönlichen Gespräch über einen Zeitraum von 2 Tagen tatsächlich sehr für das Thema gewinnen konnten und wo man deutlich gemerkt hat, je klarer es wird, warum man das Thema Nachhaltigkeit anpacken muss, umso mehr Verständnis ist dann auch auf der anderen Seite da. Also ich glaube, manchmal ist es auch eine, ich sag mal, eine Sprachbarriere, die da irgendwie herrscht, dass Nachhaltigkeit immer noch so ein bisschen, ich sag mal, in der Wollsocken, ungemütlich, Verzichts, keine Chance, nur anstrengend Ecke verortet wird und gar nicht so sehr in der Chancen-, Potenziale- und Zukunftssicherheitsecke. Und ich glaube, das ist etwas, was sich tatsächlich aber auch in den letzten Monaten nochmal gewandelt hat. Also wenn man jetzt zurückblickt, Beginn des Prozesses, das war vor einem Dreivierteljahr, da war die Welt einfach auch noch eine andere und da waren einfach auch bestimmte Themen, sind anders diskutiert worden. Also ich nehme nur mal das Beispiel Ukraine-Konflikt oder Sponsorengelder aus Ländern, von denen wir alle irgendwie wissen, dass sie eigentlich nicht wirklich die demokratischen Grundrechte beherrschen und tatsächlich auch zulassen. Von daher glaube ich, ist innerhalb dieses Dreivierteljahres des Prozesses auch nochmal sehr stark von außen und tatsächlich auch sehr stark über Stakeholder die Bestätigung gekommen, dass das absolut der richtige Weg ist, auf dem man sich gerade befindet.
Da hast du auf jeden Fall einen richtigen Denkansatz in die Debatte reingebracht, weil ich denke mal, da wird sich auch grundlegend was ändern müssen, wenn man auf den internationalen Fußball, aber auch auf den deutschen Fußball und generell die gesamte Sportwelt ja blickt. Da ändert sich ja im Zusammenhang mit Russland, aber da werden auch noch andere Staaten betroffen sein. Stichwort Saudi-Arabien, Stichwort Katar. Da ändert sich, glaube ich, gerade einiges, auch zum Guten in dem Fall. Es müssen halt leider, wie es allzu oft ist, muss halt erst wirklich etwas wirklich Schlimmes passieren, dass da ein Umdenken hat stattfindet, wenn man bedenkt, wie lange ein Wladimir Putin oder auch der chinesische Staatspräsident von Sportverbänden auch, ob es jetzt Infantino ist oder auch Thomas Bach ist, hofiert wurde auch. Das ist natürlich immer schade, dass das erst dazu kommen muss. Aber zurück zum Thema, es ist schon mal gut, dass da auch jetzt die Vereine mehr offen sind für die Nachhaltigkeitskriterien. Sie sollen ja ab der Saison 2023/24 ja dann auch kommen. Bin auch gespannt, wie die Nachhaltigkeitskriterien genau aussehen. Aber was ja auch positiv ist, dass ja insgesamt 35 von den 36 DFL-Clubs ja schon mal dafür gestimmt haben. Wie siehst du das, dass das so positiv, also ich sehe es positiv erstmal, dass 35 von 36 zustimmen, aber sind es dann auch vielleicht bestimmte Bedingungen, wird es verwässert oder warum haben 35 von 36 zugestimmt? Also wie muss ich mir das vorstellen, auch als Fan vielleicht?
Also jetzt vielleicht mal nur zur Prozesserläuterung. Abgestimmt im Dezember wurde ja tatsächlich eine Satzungsänderung. Das heißt, in der Präambel der Satzung des DFL e.V. ist jetzt quasi ein Passus zur Nachhaltigkeit drin. Und ich glaube, das war etwas, wo es einfach auch allgemeinen Konsens gab, dass man an diesem Thema gar nicht vorbeikommt. Und du hast jetzt die Fans angesprochen. Das ist ja eine ganz klare Fanforderung auch gewesen, dass der Fußball deutlich mehr gesellschaftliche Verantwortung übernehmen muss und dass der Fußball tatsächlich sehr viel stärker auch als Vorbild vorangehen soll. Also von daher, glaube ich, hat an der Stelle total geholfen, dass das einerseits eine Entwicklung in dem Projekt war, aber gleichzeitig auch eine totale Forderung der Stakeholder. Das war sozusagen der eine Teil. Und der zweite Teil, Verwässerung, ja, das ist eine schwierige Frage, weil so ist es einfach immer, wenn du versuchst für 36 oder ich sag mal für alles größer 3, versuchst eine Regelung zu finden, die für alle fair, motivierend, fordernd, aber nicht überfordernd, orientierend, aber nicht einengend versuchst zu finden, dann ist es nie ganz einfach, eine Lösung zu bringen, mit der sozusagen auch jeder glücklich ist. Ich glaube aber, was man in diesem Prozess, und der war ja sehr, sehr partizipatorisch, also es gibt tatsächlich eine ganz, ganz enge Abstimmung mit den Clubs, mit der einmal, sage ich mal, obersten Führungsebene, aber auch tatsächlich sehr stark mit der CSR-Manager-Ebene, wo wir wirklich das Gefühl haben, dass an dieser Stelle es grundsätzlich ja erstmal Konsens gibt, dieses Thema anzupacken. Wie viel Diskussion dann wirklich kommt, wie die Ausprägung der einzelnen Kriterien aussieht, das ist, glaube ich, wirklich eine Frage, die man gerade noch nicht beantworten kann, weil natürlich jeder einzelne Club wahrscheinlich aus seiner Perspektive argumentieren wird. Also ein Club, der sehr, sehr stark im Bereich soziokulturelles Engagement ist, hat vielleicht gar kein so hohes Interesse daran, dass er eben jetzt auch im ökologischen oder ökonomischen Bereich auch in seiner Nachhaltigkeit gemessen wird. Und eine der großen Maßgaben, und das kam tatsächlich auch aus der Taskforce, und so ist es auch verankert in der Satzung, ist ja zu sagen, es sollen alle drei Säulen der Nachhaltigkeit, also Ökonomie, Ökologie und Soziokulturelles, in eine Balance gebracht werden. Und diese Balance herzustellen, das ist tatsächlich die Aufgabe dieses Nachhaltigkeitsstandards. Und ich glaube und bin da auch tatsächlich im Moment sehr, sehr optimistisch, dass wir einen Katalog Status Quo entwickelt haben, der wirklich für alle ein sehr, sehr guter Rahmen ist und wo tatsächlich es auch immer noch möglich ist, viele individuelle Ausprägungen eines Clubs und die tollen Engagements, die es auch bereits ja in vielen Clubs gibt, nach wie vor als, sage ich mal, als Spitze, als Leuchtturm hervorstechen zu lassen und trotzdem aber auch in den anderen Bereichen nachzuziehen. Und tatsächlich auch nochmal bezogen auf die Fans, gibt auch tatsächlich viele Dinge, die ja immer schon auch Fanforderungen waren, die tatsächlich jetzt auch in diesem Katalog mit auftauchen. Also von daher denke ich mal, wenn er denn dann offiziell verabschiedet wird, sollten eigentlich alle Seiten super happy sein, weil das ist wirklich ein sehr, sehr guter Schritt in die absolut richtige und mittlerweile auch sehr notwendige Richtung.
Kannst du mir da ein Beispiel nennen, was immer Fanforderungen waren, was jetzt vielleicht in den Katalog mit reinkommt?
Naja, die Fans, ich kann dir natürlich nicht sagen, was genau in den Katalog mit reinkommt, weil das ist ja noch nicht veröffentlicht. Klar. Aber schade, ne? Aber nice try. es gibt ja sozusagen, egal welches Bündnis du dir anguckst, gab es bestimmte Forderungen nach Kommunikationsstrukturen, nach mehr Austausch, nach Mitsprache beim Thema Mobilität, da Angebote zu schaffen. Und all diese Themen sind adressiert worden. Das heißt nicht, dass jedes einzelne Thema mit 7 Kriterien vertreten ist, aber diese Forderungen, so sind wir tatsächlich auch damals vorgegangen, als wir die Kriterien entwickelt haben, haben uns schon sehr genau angeguckt, welche Stakeholder-Forderungen es da draußen auch wirklich gibt und welche jetzt in dem Kontext aus der Club-Perspektive tatsächlich auch Sinn machen. Also insofern würde ich erwarten, dass es da eine breite und eine große Zustimmung gibt und dieser Prozess tatsächlich auch nochmal zeigt, das macht einfach Sinn, wenn mit allen gesprochen wird und wenn tatsächlich die Basis mal ist, dass man mal gemeinsam an einem Tisch sitzt und sich sehr intensiv austauscht. Und so ist das ja gelaufen in der Taskforce.
Ich meine, das Wichtige ist ja auch, dass halt das, was du angesprochen hast, diese Dreifaltigkeit der Nachhaltigkeit, das ist ja mit Corona ja noch wichtiger geworden, auch auf das Ökonomische zu blicken. Also es war davor natürlich schon das Wichtigste im Sport, die Ökonomie bei den meisten Vereinen. Aber auch mit hinsichtlich von Corona ist natürlich auch, vor allem für Vereine ab der zweiten Liga, aber auch schon die kleineren Vereine in der ersten Liga, das ist halt umso wichtiger geworden. Das ist auf jeden Fall ja ein guter Punkt, den man immer wieder bedenken muss. Und ja, bin da gespannt, was letztendlich welche Kriterien es da hineinschaffen. Ist es aber dann schon so, dass die DFL da auch unterschiedlich herangeht, was die erste und die zweite Liga angeht? Also man hat ja auch unterschiedliche Bedingungen, sagt man halt, guten Bundesligisten. Also wir können zum Beispiel, als Beispiel jetzt, wir könnten jetzt jeden Bundesligisten zumuten, dass er verpflichtend einen CSA-Manager oder CSA-Managerin einstellt. Wo wir jetzt sagen, bei der zweiten Liga, was ich, der SV Sandhausen, da sind jetzt die, hat erst die Infrastruktur jetzt generell nicht so gegeben. Ich erinnere mich auch am FC Augsburg, als der dritte, zweite Liga war, da hatten die auch in der Geschäftsstelle halt nur ganz wenige MitarbeiterInnen, die halt für alles zuständig waren. Da muss man anders herangehen, sehe ich das richtig?
Ganz genau. Siehst du komplett richtig. Genauso ist der Katalog, der Kriterienkatalog auch entwickelt worden. Das war ja einer der Gründe, warum wir uns 12 Clubs auch sehr genau nochmal über 2 Tage hinweg mit wirklich 10 bis 12 Ansprechpartnern im Detail angeschaut haben, um genau zu verstehen, wo sind die Unterschiede in den Strukturen, wo sind die Unterschiede in den Ressourcen, wo sind die Unterschiede auch in den Besitzverhältnissen. Und das heißt, ergo, welche Ableitung muss ich daraus treffen, wenn ich möchte, das alles umsetzen können. Und vielleicht mal nur so viel vorab gesagt, es ist an der Stelle natürlich eine denkbare Möglichkeit, es ein bisschen darauf zu basieren, wie viele Mitarbeitende tatsächlich ein Club hat. um darüber eine Gerechtigkeit reinzubringen. Denn natürlich muss ein Unterschied sein zwischen dem von dir eben angesprochenen Sandhausen oder anderen eher kleineren Clubs versus einem Bayern München. Und die werden eben auch nicht gleich bewertet.
Okay, das ist auf jeden Fall eine gute Lösung, das so unterschiedlich zu bewerten. Man erwartet ja auch von größeren Clubs ja auch gewissermaßen mehr. Aber andererseits finde ich, wenn ich die Übersichten und auch die Rankings bisher so sehe, sind ja auch oftmals die kleineren Vereine schon, ja, ich sag mal, den Umständen entsprechend schon viel weiter. Wenn ich mir da jetzt VfL Wolfsburg, gut, ist jetzt kein total kleiner Verein, aber VfL Wolfsburg ist ja so das Vorbild schlechthin. Gab es auch bei der Taskforce so Momente, wo man gesagt hat, wir müssen auf die und x-beliebige Vereine halt gucken, die sind Vorbilder und die anderen Vereine könnten da nachagieren? Oder gab es diese Fokussierung auf einzelne Vereine gar nicht, dass man da jetzt versucht, die Vereine vielleicht auch untereinander ein bisschen, ja, zu gängeln ist der falsche Begriff, aber dass man halt sagt, darauf hinweist, so die haben schon so ein bisschen Vorreiterrolle bei bestimmten Positionen und die anderen Vereine könnten ja da nacheifern, oder gab es solche Findungen gar nicht?
Ja, das war sozusagen nicht unsere Herangehensweise. Wir wollten ganz bewusst nicht quasi Clubs herauswählen, wo wir sagen, ah, guck mal hier, das ist ein tolles Benchmark und so müssen es jetzt alle anderen machen, weil wir der Meinung waren, das wäre nicht der richtige Weg gewesen. Also Fakt ist erstmal, es gibt ganz viele Clubs, die ganz, ganz tolle Sachen machen. Und ja, da kann man sich auch ganz, ganz viel abgucken. Wir sind aber tatsächlich anders rangegangen und haben uns immer gefragt, und zwar aus der Breite der Nachhaltigkeit kommt, was sind die Themen, die bedient werden müssen, auf welche Art müssen sie bedient werden und welche unterschiedlichen Ausprägungen müssen dabei berücksichtigt werden. Also ich sage mal, alles, was das Thema Ökologie und Stadion anbelangt, muss man natürlich irgendwie beachten, dass es unterschiedliche Besitzverhältnisse in den Stadien irgendwie gibt. Also von daher war nie der Weg zu sagen, guck mal, hier folgende 10 tolle Beispiele und die sind dann das Benchmark, weil ich glaube, das hätte so ein bisschen in die falsche Richtung geführt, sondern es war immer der Blick aufs große Ganze und dann zu sagen, welche Themenfelder müssen wie abgearbeitet und quasi umgesetzt werden. Und ein Wort vielleicht noch zu den vermeintlich kleineren Clubs, die vielleicht auch im Moment glauben, mehr Umsetzungsbarrieren zu haben. Das, also in Teilen ja, weil es natürlich auch manchmal eine reine Ressourcenfrage ist, aber an einigen Stellen sind auch kleine Clubs total im Vorteil, weil sie bestimmte Dinge von Anfang an anders gemacht haben, nämlich genau aus Ressourcenfragen. Also an vielen Stellen ist ja quasi smarter Ressourceneinsatz komplette Nachhaltigkeit, ja, also da ist es an vielen Stellen manchmal auch viel leichter, ein kleiner Club mit wenig Ressourcen zu sein, um das zu erfüllen, als ein sehr großer Club mit sehr gewachsenen Strukturen zu sein, die nicht komplett drehen muss. Also von daher glaube ich gar nicht, dass eine pauschale Betrachtung für die Großen ist es einfach und für die Kleinen ist das schwierig. Ich glaube, die ist einfach so gar nicht korrekt. Und das Thema, das bleibt, was aber auch schon adressiert wird, ist, wie viel Umsetzungssupport kommt durch die DFL. Und da gibt es ein Maßnahmenpaket oder wird es ein Maßnahmenpaket geben, wo sehr genau drin überlegt wird und abgebildet wird, dass einfach bestimmte Clubs, also theoretisch alle Clubs, aber wahrscheinlich vorrangig die eher kleineren Clubs, sich Support und bestimmte Unterstützungsleistungen holen können, damit ihnen die Umsetzung der einzelnen Kriterien leichter fällt. Also insofern ist es von Anfang an mitgedacht worden, dass vielleicht ein Club, der möchte, aber vielleicht nicht kann, genauso, ich sag mal, das schöne englische Wort enabled werden soll, wie einer, der groß ist und alle Möglichkeiten und alle Ressourcen hat. Von daher ist das von Anfang an ein Teil des Gedankens und des Umsetzungsprozesses gewesen.
Okay, also angedacht quasi Fördermittel, wo man dann sagen kann, okay, ich bin der kleine SV Sandhausen, ich kann es mir jetzt nicht unbedingt leisten, dass mein Hartwaldstadion in den nächsten Jahren komplett emissionsfrei wird oder dass ich halt sage, ich habe da Schwierigkeiten und komme auf die DFL zu und kann Fördermittel beantragen, sozusagen so in die Richtung?
Ja, ich habe nicht gesagt Fördermittel. Mhm. Das könnte ein Baustein sein. Ich will gar nicht sagen, was es jetzt genau ist, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr genau und sehr in inhaltlicher Tiefe überlegt worden, was sind die Dinge, die am meisten helfen, ich sage mal, in dieser Übergangsperiode ist sozusagen der eine Teil und aber auch darüber hinaus die Clubs tatsächlich in die Lage zu versetzen, diese Kriterien auch wirklich alle gut erreichen zu können. Und tatsächlich kann ich auch sagen, als jemand, der nun sehr intensiv in den Prozess mit involviert war, da ist auch nichts dabei, was man nicht umsetzen kann. Also da stehen keine Sachen drin, die nicht machbar sind. Das ist ja ein komplexes Thema, aber es ist nicht so, dass man sich da was ausgedacht hat, wo man als Club dran scheitern muss. Überhaupt nicht.
Es betrifft ja auch bei Nachhaltigkeit sehr viele Felder. Also es geht ja über das Soziale, über das Ökonomische, aber auch das Ökologische. Und da geht es ja nicht nur um reinen CO2-Verbrauch, da geht es ja auch in die Ernährung, auch in die Gastronomie, schätze ich mal. Sowas wird ja auch alles, werden ja auch alles Punkte sein. Oder auch, was ja auch ganz wichtig ist, ja die Fanmobilität an sich schon mal darauf einen Zugriff zu bekommen als Verein. Und da sprichst du es ja auch richtig an, dass es ja unterschiedliche, ja nicht Kriterien, aber unterschiedliche Möglichkeiten gibt, da ranzukommen. Wenn man jetzt Bayern München sieht, die haben ihr eigenes Stadion, die können selber über alles, was um ihr Stadion passiert, bestimmen. Während Hertha BSC hat halt die Möglichkeiten, im Olympiastadion jetzt noch groß was zu bewirken. Ja, es ist eher gering zumindest. Das ist, muss man natürlich als DFL, oder man merkt zumindest auch im Gespräch, dass sie das ja auch alles beachtet, dass die DFL das bei den Maßnahmenkatalogen dann auch beachten wird. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, wie sieht es denn dann mit der Transparenz generell auch in den nächsten Jahren aus? Also wird das auch ein großer Punkt? Die Vereine müssen natürlich unterschiedlich betrachtet werden, aber kannst du dir auch vorstellen, dass dann die Vereine auch dazu verpflichtet werden, dass jeder eine CO2-Bilanz zum Beispiel veröffentlicht bei allen 36 Profiteams? Das wünschen sich ja auch Fans zumindest. Ich finde es bei einigen Vereinen auch positiv. Da werden auch noch einige Vereine nachrücken. Also ich denke mal, da braucht es auch da ein bisschen mehr Transparenz, auch hinsichtlich eben der Unterschiedlichkeit der Vereine natürlich. Das ist natürlich ein schwieriges Thema.
Genau, also auf jeden Fall braucht es mehr Transparenz. Das ist etwas, das war ein großes Thema auch in der Taskforce. Mehr Transparenz, mehr Kommunikation. Dem trägt der Kriterienkatalog total Rechnung. Also Transparenz ist tatsächlich ein super wichtiges Thema in dem Katalog. Ich glaube, dass tatsächlich allein bei dem Thema, du hast es eben angesprochen, ne, CO2-Bilanz, Dekarbonisierung insgesamt, das werden über die Jahre hinweg sowieso alle tun. Ja? Also meine Vermutung ist, dass in den nächsten Jahren nicht nur bei denen, also nehmen wir mal BVB mit GRI-Reporting, es haben ja sowieso schon einige sehr viel mehr Regulatorik als andere, aber der Druck der Stakeholder wird, so glauben wir das zumindest, in den nächsten Jahren so massiv nochmal steigen, dass das sowieso, also vieles von dem, was auch in den Kriterien drinsteht, ist entweder sowieso schon in Teilen Regulatorik oder steht direkt vor der Tür, Lieferkettengesetz oder andere Dinge, oder ist etwas, was in den nächsten Jahren kommen wird. Also von daher ist es auch eine, sage ich mal, semi-softe, soft trifft es nicht ganz, weil es ja lizenzierungsrelevant, aber eine Vorbereitung auf das, was sowieso kommt und was jetzt, sage ich mal, mit dem Übersetzungspuffer, der ja noch da ist, von, ne, also Kriterien bei den Clubs, Verabschiedung wahrscheinlich in Q2, Q3, bis hin zu, ist wirklich lizenzierungsrelevant ein Jahr später, ist ja tatsächlich nochmal ein Puffer, den man auch Zeit hat, sich aufzustellen. Wenn die Regulatorik es erstmal vorschreibt oder das, was wir tatsächlich von vielen Clubs auch zurückgespielt bekommen haben, da haben wir irgendwie leider den Sponsor verloren, weil der war in Nachhaltigkeit einfach weiter als wir und wir konnten gar nicht bedienen, was die von uns haben wollten. Oder andersrum, jetzt in Potenzial gedacht, folgenden Sponsor hätten wir gerne gehabt. Wir haben den aber leider nicht signen können, weil wir auch hier an der Stelle kein Nachhaltigkeitskonzept vorweisen konnten. Das ist schon Realität bei vielen Clubs. Nicht bei allen, aber bei vielen. Und die Tendenz ist da absolut zunehmend. Und es ist nur eine Frage, ob ich mich sozusagen heute schon aufstelle, damit ich entweder im Heute besser agieren kann oder damit ich morgen besser agieren kann. Und das ist eigentlich die einzige Frage. Die Frage ist gar nicht, macht das grundsätzlich Sinn, sondern die Frage ist sicherlich für den einen oder anderen Club, der, sag ich mal, regionaler aufgestellt ist und sagt, der Druck ist bei mir noch gar nicht so angekommen, wo wir dann aber nur sagen könnten, aber bei den anderen ist er schon angekommen und er wird bei dir auch ankommen. Das ist eigentlich die einzige Unterscheidung, die wir da draußen in den vielen Gesprächen, die wir hatten, haben feststellen können.
Aber das ist doch auch gut, wenn dann auch so ein Druck von außen einfach reinkommt. Einerseits durch Fans, aber auch durch die Sponsoren. Also wenn da dann schon mal ein bisschen mehr Gewichtung auch mit reinkommt. Und man hat ja auch bei bestimmten Vereinen auch gemerkt, ob ich jetzt danach, also wenn ich generell zum Beispiel in den Südwesten reingucke, ob das jetzt Mainz oder Hoffenheim ist, da war es ja auch so, dass auch Sponsoren an sich auch mitentschieden haben und mit Klar. was bewirkt haben. Also das waren dann die positiven Beispiele auf jeden Fall. Und ich denke, wie ich sehe das wie du, das wird sich auch noch verstärken. Wenn ich dann als Verein, als kleiner Verein merke, ah, okay, ich habe den Sponsor XY nicht bekommen, weil ich halt noch nicht so viel Nachhaltigkeit auf ökologischer Sicht zum Beispiel jetzt auf dem Schirm habe. Man kann ja trotzdem sozial schon sehr engagiert sein. Das, ich glaube, wenn ich da beim sozialen Engagement schaue, dann sind vielleicht ein Großteil der Bundesliga-Vereine schon sehr engagiert. Beim ökologischen gibt es halt bei manchen noch ein bisschen Nachholbedarf, aber da seid ihr ja dran, auch mit den Kriterien das zu gestalten. Nochmal generell, wie siehst du denn den deutschen Fußball aktuell in ökologischer Nachhaltigkeit aufgestellt, wenn man das aufs Internationale jetzt vergleichen will?
Ich würde sagen, ich sehe tolle Leuchttürme und ich sehe noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Insgesamt ist der, wenn du jetzt mal in die Welt guckst und den internationalen Vergleich machst, ist ja der Sport jetzt nicht die Branche, die am weitesten vorne ist. Grundsätzlich, glaube ich, haben wir wirklich in Deutschland schon tolle Leuchttürme auch in dem Bereich. Einige hast du auch schon genannt. Ich glaube, was fehlt bislang, und das ist tatsächlich eine Forderung der Taskforce gewesen und tatsächlich auch Kernprinzip unseres Arbeitens bei Impact, ist, du musst eine Balance herstellen aus allen drei Bereichen. Du musst Ökonomie, Ökologie und Soziokulturelles zusammenbringen. Und zwar ohne, dass eines zulasten des anderen geht. Und die klassische Ausrichtung bei vielen Clubs in Deutschland ist immer noch, dass sie das eine oder das andere machen. Und schon gar nicht das eine und das andere. Also es gibt eigentlich fast niemanden, der alle drei Bereiche gleichermaßen bedient, sondern die meisten haben sich eine Spitze gesucht und die eine Spitze ist ganz oft quasi im soziokulturellen, also im gesellschaftlichen Engagement, eher seltener im ökologischen Bereich und noch seltener im ökonomischen Bereich, so wie es die Nachhaltigkeit definiert. Und ich glaube, da müssen wir einfach mehr Ausgleich reinbringen. Da müssen wir einfach gucken, dass wir auch wegkommen von dieser reinen Betrachtung, naja, wer irgendwie seinen CO2-Fußabdruck im Griff hat, der ist nachhaltig und kriegt irgendwie ein Fleißsternchen. Das kann es nicht sein, weil Nachhaltigkeit ist viel, viel mehr als nur diese eine Facette. Das ist eine ganz wichtige Facette, aber es ist halt nicht die einzige.
Das muss halt alles ineinander greifen, so ein bisschen halt. Es darf halt, ich meine, natürlich ist es schön, wenn eine ökologische Nachhaltigkeit kann ja auch zu ökonomischer Nachhaltigkeit ja auch führen. Also wenn ich halt bestimmte Aktionen halt bringe oder auch mit den Fans immer wieder viel auch Aktionen bringe, die Fans reisen mit weniger PKWs an, vielleicht spart man sich dann auch mal ein bisschen CO2-Emissionen. Also es ist doch, und zugleich könnten auch die Fans, wenn sie vermehrt mit dem Fahrrad anreisen, auch ja dadurch gesünder leben. Also
das ist halt es kann so, also genau, es kann eigentlich so einfach sein. Also eigentlich ist das ganze Thema, wenn du es einmal von A bis Z durchdenkst, fragt man sich eigentlich, warum ist es nicht schon viel früher gekommen? Weil genau wie du sagst, so ist es. An vielen Stellen ist es ein totales Win-Win für alle Beteiligten. Ja, irgendwie so, kein Blatt mal bei den Fans und den Fahrrädern. Ja, irgendwie so, spart Platz irgendwie, ist gut für die Umwelt, ist gut für die Fans, macht sie gesünder. Also es gibt so viele Themen da drin. Ernährung hast du vorhin angesprochen. Ne? Also warum ist das Angebot in den Stadien essenstechnisch immer noch so, wie es schon immer war? Warum ist Alkohol genauso teuer wie ein Wasser? Und da gibt es ja tausende Facetten. Und das in allen Bereichen. Und wenn du dir die alle anguckst, dann ist es natürlich an vielen Stellen vielleicht einfach gelernt, dass bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Aber an anderen Stellen geht es, glaube ich, wirklich darum zu sagen, da muss man jetzt vielleicht nochmal den Schalter umlegen und sich fragen, wo steht der Fußball? Und wie will der Fußball sich auch transformieren für die Zukunft? Und Fußball ist Oh, ist so etwas Tolles. Fußball begeistert Menschen. Da kommen Leute aus allen Schichten zusammen, alle Hautfarben, alle Religionen. Fußball ist tatsächlich dieses eine Lagerfeuer, das es noch gibt. Und gleichzeitig hat Fußball damit eine unfassbare Verantwortung, weil der Fußball ja in der Breite mehr als 50 Millionen, also mehr als die Kirche, interessieren sich für Fußball. Was für eine Chance, da auch, ich sag mal, einen Bewusstseinswandel genau in Richtung, hey, kann ich doch einfach mal das Fahrrad nehmen, ja? Oder, guck mal hier kann ich irgendwie hier kann ich über mein Ticket irgendwie CO2 kompensieren. Ach, das ist ja interessant. Das mache ich bei meiner nächsten Reise im Privaten auch. Also hier ist auch so viel positives, ich sag mal, Begeisterungspotenzial und so viel Möglichkeit, auch das Bewusstsein von Fans zu ändern. Und wenn du das tust, dann veränderst du halt in der Sekunde in Deutschland etwas. Und das war tatsächlich für uns als Impact auch der Grund, warum wir so begeistert waren, für dieses Projekt arbeiten zu dürfen, weil das wirklich etwas in Deutschland verändert. Es gibt viele Projekte, die sind ganz toll und die macht man, weil das irgendwie ein herzerwärmendes Projekt ist, aber ganz oft bleiben die in puncto Skalierbarkeit und in puncto, ich sag mal, wirklicher Wirksamkeit, naja, ein bisschen hinter dem zurück, was man sich wünschen würde. Aber hier ist wirklich, der Fußball hat ein Gold Nugget in der Hand, dass, wenn er es verwandelt, wirklich ihn komplett neu aufstellt und viel besser aufstellt, als er vorher war. Also von daher ist es, glaube ich, nur wie überall gerade in der Welt, das schwierige Loslassen von sehr tradierten und sehr etablierten Werten und Vorgehensweisen und sozusagen der mutige Sprung zuzulassen, dass es auch anders gehen könnte und sich dann daran zu erfreuen, dass das andere vielleicht viel besser ist als das vorherige.
Ich sehe das auf jeden Fall ähnlich wie du, dass Fußball einfach eine brutale Chance ist, in jeglicher Beziehung halt, ob das jetzt soziale Themen wie Rassismus sind, oder soziales Thema wie Rassismus oder auch Geschlechterungerechtigkeit, es kann einfach ein brutaler Changekeeper oder es kann ein sehr gutes Engagement, kann einfach zu Veränderungen auch innerhalb der Gesellschaft führen. Das haben wir ja auch bei der WM 2006 gesehen, was für ein Einflussfaktor auch vom Image Deutschlands in der ganzen Welt auch war. Und ich finde ja auch, genauso kann ja die Bundesliga, aber auch dann die Heim-EM 2024 jetzt auch in Sachen Nachhaltigkeit ein brutaler Vorreiter sein und auch Deutschland nach außen zeigen, wie man es halt anders machen kann, wie auch der Sport endlich zu seiner nachhaltigen Rolle halt oder eine nachhaltige Rolle bekommen kann, weil die hat er ja bisher, wie du ja angesprochen hast, bisher ist ja der Sport, was Nachhaltigkeit angeht, eben nicht so weit wie andere Branchen. Also ich sehe das, wie du sagst, ähnlich, weil der Fußball ist in Deutschland, generell auch in Europa natürlich, ein sehr großer, ja, er hat sehr viel Einfluss, vielleicht auch ein bisschen zu viel Einfluss schon in mancher Beziehung, wenn man an die Corona-Geschichte jetzt denkt mit der Lobby, wo dann der Fußball dann doch stattfinden sollte. Das war vielleicht das Negative, aber insgesamt muss man da trotzdem das Positive draus ziehen und sagen, Fußball und auch in dem Fall die Bundesliga, die zweite Liga, kann sehr viel erreichen. Wir erreichen sehr viele Fans darüber und können damit für mehr ökologische Nachhaltigkeit sorgen, weil es ist eben auch der positive Ansatz. Wenn ich jetzt zur Tankstelle fahre und das hat jetzt auch andere Gründe, warum Benzin gerade so teuer ist, ist natürlich klar. Aber wenn halt die Leute, die jeden Tag zur Arbeit fahren und sehen, an der Tankstelle ist jetzt Benzin 2,50 Euro und dann wird dann wieder irgendwie gedreht, ja, boah, wer ist da schuld? Sind da die Grünen schuld? Oder ist ja wurscht, wer auch da, also die, weißt du, was ich meine? Die regen sich halt dann darüber auf und dann nervt einen Umweltschutz, nervt einem dann ein bisschen, weil irgendwie alles wird teurer, Gas ist teuer, Benzin ist teuer, meine Lebensmittel sind teuer, alles Mögliche. Und ich finde, der Fußball, der Sport kann ja da wieder das Positive sein, dass ich halt, da gehe ich ja ganz anders heran, da gehe ich ja über den positiven Weg heran und sage, ich habe meinen Fußballverein und mein Fußballverein, der kompensiert jetzt CO2-Emissionen mit den Tickets, der sorgt für nachhaltigere Ernährung, aber er geht auch gleich zugleich in die Jugendarbeit rein, schaut, dass die Jugendlichen in einem Frankfurter oder in einem Berliner Viertel auch mehr Perspektiven haben und sich, ja, er engagiert sich halt da auch sozial und zugleich natürlich auch alles in einem ökonomischen Bett, was halt solide ist, finanziell solide und was jetzt nicht finanziell schlecht aussieht auf jeden Fall. Also sehe ich ähnlich wie du. Ich finde, der Fußball kann halt da auch noch eine Menge lernen. Was ist denn für dich einfach eine Beispielsbranche, wo der Fußball noch brutal viel lernen könnte? Also ich habe jetzt viel gesprochen natürlich gerade, aber weil ich dir einfach auch da recht geben wollte. Aber du hast ja vorhin auch angesprochen, dass der Fußball lernen könnte. Von welchen Wirtschaftsbereichen kann er denn überhaupt lernen?
Na, ich glaube, der Fußball, also es gibt ganz, also ich glaube mal vorab, auch andere Branchen können vom Fußball lernen, aber der Fußball könnte aus meiner Sicht im Moment gerade vielleicht am meisten von Social Business lernen, die völlig anders ein Geschäftsmodell aufsetzen und sozusagen nicht Profitmaximierung nach oben stellen, sondern von Anfang an versuchen, diese Balance dieser drei Säulen der Nachhaltigkeit hinzubekommen. Es gibt aber auch viele etablierte Bereiche, also wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, die Beauty-Industrie, Naturkosmetik disruptiert hat, oder wenn du dir die Fashion-Industrie anguckst und dir anschaust, wie quasi ein Player wie Patagonia seit 30 Jahren einfach mal das Richtige tut und dafür mittlerweile sehr abgefeiert wird. Faude, also es gibt, glaube ich, gar nicht so sehr die eine Branche, die alles richtig macht, sondern es gibt einzelne Player in den Branchen, die vielleicht vor vielen, vielen Jahren mutig vorangegangen sind oder sich erst vor 2 Jahren gedreht haben, ist eigentlich aber auch egal. Hauptsache, sie haben sich verändert. Es gibt Konzerne, mag man sie finden, wie man sie will, aber zum Beispiel jemand wie Microsoft, der sagt, wir wenden uns mal ab von dem Thema, so wie Klimaneutralität im Moment gedacht wird. Wir gehen jetzt einfach mal zurück bis irgendwie in die, glaube ich, Anfang 90er Jahre und kompensieren einfach mal rückwirkend. Also ich glaube, es gibt so viele unfassbar gute Aktivitäten gerade im Markt. Und man muss halt immer schauen, was passt. Also ich bin kein Fan davon, pauschal zu sagen, mach das genauso wie die oder die oder die, sondern ich glaube immer, man muss sich sehr genau angucken, was für individuelle Herausforderungen der Fußball gerade hat. Und der hat einige. Und ich glaube, die Entfremdung der Fans ist ein riesengroßes Thema, und genau an der Stelle ist halt Nachhaltigkeit vielleicht der Kitt, der es wieder zusammenführt. Ich glaube, dass es an anderen Stellen nochmal vielleicht Beispiele gibt, wo man wirklich lernen kann, wie man Geschäftsmodelle nochmal anders aufsetzt. Und ich glaube, als dritter und letzter Punkt, dass auch der Fußball sich vielleicht einfach nochmal rückbesinnen kann auf das, was er besonders gut kann, nämlich Menschen vereinen, Menschen zusammenbringen und daraus vielleicht auch ganz viel Energie und Kraft zieht, wirklich mal mit Haltung voranzugehen. Und ich finde, da ist der Ukraine-Konflikt ein tolles Beispiel gewesen, wie dann doch die wirklich große Solidarität, die, glaube ich, wirklich das Einzige ist, was uns gerade halbwegs akzeptabel durch den Tag gehen lässt, wirklich etwas ist, wo wir gerade feststellen, das ist keine Silo-Betrachtung mehr. Und genauso ist das in der Nachhaltigkeit nämlich auch. Mit einem Mal stellt man fest, dass erneuerbare Energien und Frieden und Demokratie und Wirtschaftssystem und Globalität, dass das alles zusammenhängt und dass wir es einfach nicht mehr singulär betrachtet stehen lassen können und dass wir tatsächlich auch keine Lösung im Einzelnen finden, sondern eigentlich nur in der gemeinsamen Betrachtung. Und hier hat eigentlich, finde ich, die Liga eine unfassbare Chance, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, das war das Eingangsbeispiel, was du hattest, kann man nicht vielleicht einfach von bestimmten Leuchttürmen lernen? Ich habe damals gesagt, zum Prozess, das war nicht der Prozess, wie wir vorgegangen sind, aber was wir für den total richtigen Weg halten, ist, sich genau anzuschauen, was gibt es für tolle Themen und wo kann ich vielleicht auch kollaborativ arbeiten und wo kann ich sozusagen den Wettbewerb auf den Platz lassen und an anderen Stellen, zum Beispiel in der Beschaffung oder in anderen Themen, nämlich sehr wohl zusammenarbeiten und Kräfte bündeln. Und das, glaube ich, könnte ein wahnsinnig interessanter und auch wirklich neuer und toller Weg werden, nochmal in Clubs grundsätzlich anders zu denken.
Also du meinst quasi, dass man, wie wir es jetzt gesehen haben, bei dieser Ukraine-Aktion, es war ja auch sehr solidarisch, auch von Robert Lewandowski beispielsweise, was da genau für Aktionen gebracht wurden, dass es auch auf Nachhaltigkeitsebene quasi mehr Kooperation geben soll. Habe ich das so richtig verstanden? Also dass man da auch mal sagt, nicht nur Konkurrenzdenken innerhalb der Bundesliga, sondern wir haben jetzt bestimmte Nachhaltigkeitsthemen herausgefunden und vielleicht können wir auch da besser zusammenarbeiten, geschlossen, um beispielsweise, falls es noch nicht der Fall ist, dafür zu sorgen, dass alle 36 Clubs nur noch auf erneuerbare Energien setzen.
Ganz genau. Also egal, was das Thema ist, und in Teilen passiert das ja schon auch, dass befreundete Clubs sich untereinander helfen. Ne? Also wo dann die LED-Anlage vom einen zum anderen geht. Ne? Also das passiert ja tatsächlich schon. Das passiert aber tatsächlich zwischen Clubs, die befreundet sind. Das passiert nicht auf größerer Ebene. Und ich glaube, dass man, dass der Wettbewerb auf dem Platz perfekt ist. Das ist die DNA des Fußballs. Aber dass die Nachhaltigkeit so komplex ist und so viele Herausforderungen mit sich bringt, dass es, glaube ich, ganz, ganz viele Bereiche gibt, wo gar nicht jeder Club singulär was tun muss, sondern wo man wirklich sehr gut über einen Zusammenschluss gemeinsam viel, viel mehr erreichen kann. Du kennst die klassische Rechnung, 1 und 1 ist halt dann 3. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen zur Maßgabe machen würde, dann glaube ich, könnte man auch da sehr, sehr gute Ressourcen so einsetzen, dass man wirklich wirkungsvoll und im Sinne der Nachhaltigkeit etwas bewegen kann.
Was man ja auch immer wieder sieht, dass es ja bei sozialem Engagement ja auch schon passiert, egal welcher Verein, aber viele Vereine unterstützen ja dann auch untereinander schon bei sozialem Engagement, wenn irgendwie auch Geschichten da sind, wo gespendet werden kann, da ist man ja schon mit am Start, auch unter Konkurrenten oder Rivalen sozusagen. Also da gibt es ja schon die Möglichkeiten, dass man sich untereinander unterstützt. Dann ist dein Ansehen oder deine Ansicht auf jeden Fall richtig, dass das ja genauso gut bei nachhaltigem Engagement, bei bestimmten Themen, die man halt immer wieder zusammen covern muss, die man zusammen unter großen Anstrengungen nur schafft vielleicht, vor allem in der zweiten Liga auch, dass man das dann so letztendlich umsetzt. Und ich denke mal auch, die DFL, es hat da ja auch ein offenes Ohr dafür, dass die Vereine hier besser zusammenarbeiten und auch hier zusammen was Gutes leisten. Noch eine Frage, und zwar, ich habe jetzt schon ein bisschen soziales Engagement auch angesprochen. Wird es dann auch bei der Lizenzierung, bei dieser Veränderung jetzt da, die ab 2023, 2024 kommt, auch eine größere Rolle einnehmen? Also klar ist immer schwierig, wie man das genau vereinnahmen will oder wie man das genau besprechen will. Sport soll ja an sich einigermaßen politisch neutral sein, außer natürlich jetzt so bei so Geschichten wie Krieg und auch Rassismus. Bei Rassismus kann man eigentlich nicht neutral sein, wenn jemand rassistisch beleidigt wird, ist es sehr schwer, neutral zu bleiben, weil dann ist man natürlich eher auf der Seite des betroffenen Spielers oder der betroffenen Spielerin. Denkst du, dass es hier Möglichkeiten gibt, dass man das Sozialengagement mehr als DFL fordert, oder kann man das gar nicht so richtig fordern? Ist man da eher darauf angewiesen, dass die Vereine von sich aus hier handeln, engagieren?
Naja, das ist die dritte Säule, ne? Also das ist einer von den drei Bereichen. Und das ist deswegen, ich will jetzt nicht sagen ein Drittel des Kriterienkatalogs, aber das ist eine ganz große und ganz, ganz wichtige Säule. Da sind ja viele Clubs schon wirklich stark, weil sie sich schon sehr engagieren. Egal, ob das Rassismus, Diversity, da gehört ja ganz, ganz viel dazu, Führungskultur und. Aber ja, das ist ein Teil des Katalogs, und das halten wir auch für ganz, ganz wichtig, und auch alle, die mit uns daran gearbeitet haben. Also gibt es ja einen sehr intensiven Austausch auch mit der Arbeitsgruppe, in der ja tatsächlich auch 6 Clubs aus erster und zweiter Liga vertreten sind. Also von daher, ja, das ist ein Baustein, und der ist absolut essentiell. Ja.
Aber wie schwierig ist denn das zu analysieren oder wie man das genau kategorisieren will? Also muss jetzt nicht verraten, was da jetzt im Katalog genau drinsteht, aber ich stelle mir das schon schwierig vor, da die politische Waage auch zu halten, wo ich jetzt als DFL da genau bei den Vereinen eingreifen will und wann nicht. Oder geht es da erstmal um grundlegende, um Grundsätze gemeinsame zu schaffen?
Naja, du hast ein Thema angesprochen, eben mit Rassismus, ne? Also es gibt, natürlich gibt es keinen, könnte niemals drinstehen, das war jetzt auch unvorhersehbar, dass man sich politisch positionieren muss, ja? Also das hätte natürlich niemals so formuliert werden können, und trotzdem ist es jetzt passiert, ne? Also die Konsequenz irgendwie, mit der Schalke vorgegangen ist, Chapeau, gut. Also ich glaube, es geht eher in so eine Richtung, und auch das kann man damals schon in den Taskforce-Dingen ablesen, das Thema UN-Menschenrechte. Also ist auf jeden Fall ein Thema und muss auch angegangen werden und kommt auch sowieso in der Regulatorik über das Lieferkettengesetz. Also das sind alles Themen, die sind ein Teil dieses Kataloges, weil sie sowieso eigentlich schon bei den Clubs vor der Tür stehen. Die sind vielleicht noch nicht ganz angekommen, aber das kommt sowieso. Und das sind auch genau die Dinge, die adressiert werden. Und tatsächlich die anderen Dinge sind zum Teil Dinge, die so nah an der DNA des Fußballs liegen, dass sie eigentlich sowieso eine Selbstverständlichkeit sein sollten. Also von daher es ist es schon, finde ich, sehr, sehr gut, dass es insofern eine sehr große Ausgewogenheit dieser drei Bereiche gibt. Das macht schon total Sinn, wenn man das Thema eben auch ganzheitlich adressieren will.
Ich muss gerade an den Auftritt von Peter Peters in der Sportschau denken, wo er ja sich verteidigen musste für den Vertragsabschluss mit Gazprom, weil er auch den Satz geprägt hat, so ein bisschen, da hat man so ein bisschen zu wenig auf das drauf geschaut, woher das Geld ja kommt. Weil ich glaube, das ist ja noch so ein Punkt, wenn man eben diesen Lizenzierungspart soziales Engagement anspricht, bedenken muss. Also man kann ja soziales Engagement betreiben, das betreiben ja brutal viele Vereine in der Bundesliga. Trotzdem muss man sich ja auch als Verein die Frage gefallen lassen, welche Sponsoren ich ja dann wiederum habe eigentlich. Also es ist in Deutschland nicht ganz so schlimm, das Thema, wie jetzt in England ja gerade mit Chelsea oder auch mit Newcastle. Das ist halt jetzt, das geht ja gerade total durch die Decke, beziehungsweise Newcastle ist ja von gar nichts betroffen, obwohl Saudi-Arabien jetzt, sage ich mal, auch eher schwierig ist als Sponsor. Das muss man dann schon auch mitbedenken, oder? Jetzt ist ja Gazprom, das hat sich ja höchstwahrscheinlich erledigt. Also das muss ja dann auch, dann kam, aber die Frage ist dann auch wiederum, sorry, noch ganz kurz, zum Beispiel Qatar Airways bei Bayern München, wo, da muss man ja auch irgendwo als DFL die, entweder die Grenze ziehen oder man lässt dann auch wieder die Vereine so in diesem, ja, so in diesem moralischen Bereich so ein bisschen, es ist so ein bisschen schwimmen, weil einerseits sehr cool, dass es viele soziales Engagement gibt, aber dann auch beim Sponsoring kann es so ein bisschen, die Übergänge können so ein bisschen fließend werden auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall schwierig zu handhaben, glaube ich.
Vielen Dank, dass du mir schon den Ball rüberrollst, dass ich sagen kann, das ist schwierig zu handhaben. Genauso ist es natürlich auch, weil das absolut eingreift natürlich, ich sag mal, in die Ökonomie eines Vereines. Und das ist natürlich nicht das, was die DFL möchte und das ist auch nicht das Ziel des Kataloges, sondern das Ziel des Kataloges ist, klar zu machen, an welchen Stellen es eine Grenze gibt und an welchen Stellen die DFL sich welches Verhalten wünscht. Und du hast es angesprochen mit Katar, also man nehme nur die Mitgliederversammlung der Bayern, da konnte man sehr gut sehen, dass die Fans ganz woanders schon unterwegs waren. Und ich glaube, dass das vielleicht das große Takeout ist, im Moment zu sagen, das, was völliger Usus war in den letzten Jahrzehnten im Fußball, das wird heute nicht mehr so hingenommen. Und das ist, glaube ich, etwas völlig egal, ob es jetzt einen Kriterienkatalog von der DFL gibt, ja oder nein. Das würde sowieso über kurz oder lang wahrscheinlich in jedem einzelnen Club explodieren. Und ich glaube, das sind genau die Fragen, die jetzt nach oben kommen. Und die kommen jetzt ein bisschen schneller nach oben, natürlich, weil viele dieser Themen auch adressiert werden. Aber natürlich steht nicht im Kriterienkatalog sowas drin wie Bayern München oder man darf kein Geld mehr aus Katar annehmen. Das kann da natürlich gar nicht drinstehen, weil das wäre völlig über die Grenze. Aber das Thema der Sponsorengelder wird schon adressiert, aber auf eine Art, die immer noch dem Club eine Möglichkeit lässt, für sich Entscheidungen zu treffen. Denn das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass nach wie vor die, ich sage ich mal, Autonomie des Clubs nicht so weit eingeschränkt wird, dass er entweder seine Geschäftsgrundlage oder auch seine DNA verliert. Also ganz viel Anfragen und tatsächlich auch Diskussionsbedarf gab es auch zu dem Thema, der Club hat eine DNA, hat einen bestimmten Leuchtturm, einen bestimmten Schwerpunkt und wird mir der jetzt quasi weggenommen durch den Kriterienkatalog. Und genau das ist weder das Ziel noch wird das passieren.
Bin ich auf jeden Fall gespannt und dir auch dankbar schon mal für deine ganz zahlreichen Antworten und auch Einblicke in den Prozess, was die DFL angeht. Und ich bin da echt sehr gespannt. Abschließende Frage vielleicht noch an dich. Wo denkst du, wird die Bundesliga 2030 sein? Also was kann ich bis 2030 von der Bundesliga erwarten, jetzt nachdem zum Beispiel die DFL diverse Kriterien ja auch einführen wird?
Das ist eine tolle Frage. Du weißt, dass das Abschlusspapier der Taskforce auf 2030 formuliert war. Mich hat das damals sehr abgeholt, weil das ja auch genau die Decade of Action ist von der UN. Und es genau ja jetzt um diese Dekade geht, in der wir es sozusagen alle hinkriegen müssen miteinander. Deswegen glaube ich, dass die Liga bis dahin sich völlig gewandelt haben wird. Ich glaube, dass das mit heute nichts mehr zu tun haben wird. Das ist aber eine allgemeine Aussage. Das würde ich auch bei einer anderen Branche genauso sagen, weil das sind noch 8 Jahre bis dahin und die Welt, unsere Welt wird sich so brutal verändern bis dorthin. Wir werden so andere Herausforderungen zu lösen haben, dass die Geschäftsmodelle, so wie sie heute existieren, werden in 8 Jahren nicht mehr so ein Geschäftsmodell sein, mit dem man erfolgreich in die Zukunft gucken kann. Von daher glaube ich, wir werden eine erfolgreiche, aber ganz andere Liga haben. Ich glaube, man wird die Fanbindung und, sage ich mal, die Kluft, die im Moment gesellschaftlich da ist, geschlossen haben. Ich glaube, dass der Fußball eine so starke Kraft auch in Deutschland ist, dass tatsächlich sich an einigen Stellen die Fans zurückholen, was sie, glaube ich, verloren glauben. Und an anderen Stellen die Clubs ihnen aber auch entgegenkommen und verstehen, was eigentlich Zielgruppenwünsche heute sind. Und ich glaube, dass die Liga es schaffen wird, eine stabile Sponsorenstruktur zu erschaffen mit Partnern, die tatsächlich sehr viel stärker das Nachhaltigkeitsthema einfordern, aber auch gemeinsam mit den Clubs umsetzen werden. Von daher glaube ich, da wird es viel Hand in Hand Aktivitäten geben. Und das ist eigentlich auch genau das, was die Welt und was auch die Wirtschaft und was allgemein auch die Gesellschaft da draußen braucht, viel mehr gemeinsames Arbeiten, viel weniger gegeneinander und viel mehr gemeinsames Gestalten der Zukunft, damit es nämlich eine lebenswerte Zukunft ist, die wir da vor uns liegen haben.
Dann danke ich dir schon mal für das Gespräch. Oder hast du noch irgendwelche Abschlussworte?
Nein, vielen Dank, dass du mich so viele tolle Sachen gefragt hast. Ich fand, das hat super Spaß gemacht und gerne immer wieder. Ich fand, das war ganz, ganz spannend, sich mit dir auszutauschen und ganz spannend nochmal deine Perspektive auch auf, was sind die Fragen, die es eigentlich gerade so gibt zu dem Prozess. Und ich hoffe, ich konnte das ein bisschen erläutern. Und ich finde es schön, dass du dich darauf freust, das dann zu sehen. Bald wirst du es sehen.
Grüner Einwurf, der Podcast über Nachhaltigkeit im Sport.